Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.
Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Verquatscht, der etwas anderen Art. Denn heute übernimmt mit Jill Röbenack vom Fair Fashion Lab in Leipzig eine Modemacherin das Mikro. Jill hat Modedesign studiert und baut seit 2019 ihr eigenes Fair Fashion Label Studio Giro auf. Und für Verquatscht spricht sie jetzt mit einer Kollegin, nämlich mit Maria Seifert. Maria hat Modedesign in Berlin studiert und 2012 ihr gleichnamiges Label gegründet, mit dem sie kurz darauf nach Leipzig gezogen ist. Seit Januar 2020 hat sie zusätzlich eine eigene Textilmanufaktur im Erzgebirge, sprich, sie produziert ihre Mode von vorne bis hinten selbst. Da sind keine fremden Firmen in Portugal oder Osteuropa beteiligt, sondern es findet eben alles hier in Sachsen sogar statt. Eine sehr inspirierende Frau, die Jill da getroffen hat. Man könnte sagen, Modemacherinnen unter sich. Gesprochen haben sie unter anderem darüber, wie kompliziert es ist, eine eigene Textilmanufaktur zu führen, aber eben auch darüber, wie die Corona-Krise die Branche beeinflusst hat. Ein sehr interessantes Gespräch, aber hört am besten selbst rein. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
Herzlich willkommen zum Verquatscht-Podcast. Ich bin Jill Röbenack. Ich führe durch den Podcast heute. Wir haben den Verquatsch-Podcast für das Fair Fashion Lab Leipzig übernommen. Und mir gegenüber sitzt Maria Seifert, Modedesignerin und Unternehmerin aus Leipzig.
Hallo.
Hallo. Hallo. Dein Label gibt es ja schon seit einigen Jahren, seit 2012. Mhm. Schon einige Zeit bevor Nachhaltigkeit ein größeres Thema im Mainstream war. Was war der Punkt, an dem du für dich gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, aber es muss nachhaltig sein?
Das ist wirklich, also wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, dass mir Fragen bekannt vorkommen werden. Die ist auch tatsächlich bekannt. Ich finde die auch immer wieder spannend und beantworte die auch total gern. Ich habe das Studium abgeschlossen und habe mich dann ein bisschen orientiert. Mein großes Glück war, dass ich halt schwanger geworden bin, direkt nach dem Studium. Das heißt, oder ich möchte sagen, ich hatte ein bisschen Nachdenkzeit. Und habe dann in dieser Nachdenkzeit festgestellt, dass ich eigentlich nicht in der konventionellen Modeindustrie arbeiten möchte. Ich hatte schon immer diesen Drang, dort Erfahrung zu sammeln. Nicht, weil ich das als erfüllend empfinde, sondern einfach, um es kennenzulernen, um zu wissen, wovon redet man einfach. Weil ich finde, die Modebranche muss man einfach verdammt gut kennen und verdammt gut erfahren, dass man überhaupt sagen kann, ich möchte dort und dort und dorthin oder sich auch als Frau einfach positionieren kann und anderen die Stirn bieten kann. Und deswegen habe ich dann nach meiner Schwangerschaft so die erste kleine Kollektion gemacht. Ich glaube, das war 2009. Habe mir da nicht so eine riesen Platte gemacht. Und ach so, ich muss aber eingangs dazu sagen, dass ich da mit einem guten Freund von mir aus Dresden gequatscht habe, der selber Produktdesigner ist und ganz erfolgreich in dem Beruf auch arbeitet. Und so ein bisschen meine Problematik geschildert, dass ich nicht weiß, wie ich an die Mode rangehen soll. Ne? Dass ich studiert bin, aber einfach irritiert. Und dann hat er gesagt, Mensch, kennst du nicht diese ganze Nachhaltigkeitsentwicklung? Wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist einfach noch nicht so lange her, aber die nachhaltige Szene ist halt total jung. Ne? Das war damals noch wirklich in den Startlöchern. Also wir hatten Hess Natur und Waschbär und diese ganzen älteren Naturversender, wo man sich aber als Designer auch denkt, so als junger Designer, das ist jetzt nicht so meins und ich sehe es nochmal anders. Habe dann ein bisschen recherchiert und bin dann auf die Innertex gekommen und habe gesehen, dass es da ein Netzwerk an Messen gibt, wo man Kollektionen noch anbieten kann. Und dann habe ich damit gestartet, mit der ersten Kollektion. Und die ist dann ins Deutsche Guggenheim Museum auch gekommen, wurde dort ausgestellt. Dann bin ich mit der ersten Kollektion auf die Innertex als Newcomer ausgewählt worden und von dort auf den Green Showroom. Und dann ist das alles, hat das so seinen Lauf genommen, sage ich mal. Muss aber dazu sagen, dass ich nie scharf war auf diese Selbstständigkeit. Ich bin da mehr oder weniger reingerutscht. Und dann habe ich eigentlich angefangen, nur noch nachhaltige Mode zu machen, also mich mit den Stoffen auseinanderzusetzen. Es geht ja nicht nur immer darum, sind die jetzt alle im Sinne des GOTS-Zertifikats hergestellt, sondern was bedeutet Stoff, welche Möglichkeiten haben wir? Es gibt wunderschöne Leinenstoffe, es gibt sehr schöne Hanfstoffe, die ohne Pestizide hergestellt werden. Also sich einfach in das Thema Naturstoffe nochmal reinarbeiten. Das war ein Riesending und für mich war es super wichtig, vor allem die Produktionsabläufe und die Kommunikationsweise in der Modebranche. Also das ist ja so, sag ich mal, meine Hauptspezialisierung. Kurze Transport, kurze Kommunikationswege hier lokal zu produzieren. Nicht, weil man irgendwie ein Lokalpatriot ist oder eine Lokalpatriotistin, sondern einfach um sich selber leichter zu machen, um hier auch, wenn man die Produktionsweise von früher kennt und weiß, wie hart das für viele war und viele einfach ihre Jobs verloren haben, die hier wieder zu sichern. Es sind meistens Frauen, die jahrelang in diesem Beruf tätig waren und dann jahrelang arbeitslos waren oder in den Einzelhandel mussten. Und da, ja, das war mir einfach wichtig, da hier was aufzubauen, dass das jetzt so eine Riesendimension wird, das wusste ich jetzt nicht, aber das war so die Hauptmotivation. Aber ja klar, auch nicht, ich habe auch keine Lust, mit chemiebelasteten Stoffen zu tun zu haben.
Ja. Genau, das ist ganz gut, meine ganzen Fragen, dass du das schon angesprochen hast, zielen natürlich auch darauf ab. Wenn es nämlich um Mode geht, vor allem Fast Fashion, da sind ja die langen und intransparenten Lieferketten oft ein großer Kritikpunkt. Mhm. Außerdem die Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnen sind ja vornehmlich Frauen im sogenannten globalen Süden. Mhm. Aber so weit muss man ja meistens gar nicht reisen. Mhm. Es gibt ja auch in Europa unfaire Bezahlungen, zum Beispiel in Rumänien oder Bulgarien, wo der Mindestlohn auch nicht reicht, um die Existenz zu sichern. Das Angebot ist aber vorhanden, das Angebot der Fabrikanten, und der Großteil der Branche nimmt dieses auch an. Wie hast du in so einer Situation und mit dem Wissen und auch mit deinem Anspruch die Suche nach den Produzentinnen gestaltet? Wie hast du da jemanden gefunden? Was waren für dich die Schwierigkeiten, da jemanden zu finden? Und was sind aber auch die Vorteile für dich?
Ich habe wirklich lange nach Produktionsstätten gesucht, das stimmt. Mhm. Ich denke jetzt mal einfach laut mit.
Ja.
Ich habe mich auf Polen konzentriert zuerst, weil ich lokal nichts gefunden habe. Oder wenn ich lokal, zum Beispiel im Erzgebirge, gab es ja auch noch Jahnsdorf, wenn ich was gefunden habe, waren die Produktionsstätten einfach voll.
Ja.
Und dann am Anfang hatte ich das Problem, dass die Produktion hier einfach viel teurer war. Und ich natürlich am Anfang als junger Designer und als junge Marke immer wieder mit dieser Preisdebatte konfrontiert wurde.
Mhm.
Du bist zu teuer. Das durfte ich mir die ganze Zeit anhören.
Und das ja oft, genau.
Ja. Und eigentlich ist man nicht zu teuer. Wenn ein Kleid in der Produktion 30 Euro kostet, mit Futter und allem drum und dran, ist das doch nicht teuer. Und am Anfang war ich da einfach extrem unsicher und habe dann nach wirklich vielen Wegen geguckt, im Ausland zu produzieren. Und habe aber festgestellt, dass ab zum Beispiel in Portugal die Mindestabnahmemengen viel zu hoch sind. Das konnte ich mir ja gar nicht leisten.
Mhm.
Der Druck auch im nachhaltigen Segment, in nachhaltigen Produktionsstätten sehr groß ist. Also auch der Druck gegenüber den Designern, was du so abliefern musst.
Mhm.
Also so nachhaltig habe ich das einfach alles auch gar nicht empfunden, wie da mit einem kommuniziert wurde und was von einem als Marke auch verlangt wurde. Polen hatte ich eine Produktionscharge. Das war ganz am Anfang, ich meine 2013, das ist noch gar nicht so lange her, ich habe eingangs sagen, auch viel selber genäht.
Mhm.
Also jetzt mal Butter bei den Fischen, ne?
Ja.
Wenn man eine junge Marke entwickelt, ich war Autodidakt, okay, ich hatte eine Großmutter, die einfach Schneiderin war, ich hatte so ein bisschen Grundfertigkeit, aber ich habe am Anfang wirklich im kleinen Team viel selber gemacht.
Mhm.
Und irgendwann wurde es so ein bisschen größer und dann hat man auch keine Lust mehr, weil man das Marketing und das frisst einen ja auch irgendwie alles auf. Und dann habe ich mich umgeguckt und die Produktionsweise mit Polen war sehr angenehm. Also Rumänien habe ich gar nicht geguckt, weil ich einfach Polen vom Preis-Leistungsgefälle noch verständlich fand. Die waren, Polen ist einfach nicht so günstig wie jetzt zum Beispiel Rumänien. Und ich wollte einfach transparente und nachvollziehbare Preise haben.
Ja.
Also so irgendwie nachvollziehbar. Das in Polen, wenn es ein Shirt 8 Euro kostet, das fand ich auch schon erstmal krass. Das soll jetzt nachvollziehbar sein. Aber man muss sich natürlich Produktionsabläufe angucken, wenn es ein vollautomatisierter Zuschnitt ist. Also die sind natürlich, die rattern dir so ein Shirt auch in 15 Minuten durch, ne?
Mhm.
Und von Polen, da waren mir die Wege aber zu weit. Das war logistisch so ein riesengroßer Aufwand. Und da musste ich immer so viel vorbestellen. Also ich habe selber gespürt als Designer und als Marker, ich will spontaner sein, ich will spontaner reagieren auf den Kunden und habe dann weitergeguckt. Also habe zu der Zeit wirklich nur nach Order der Läden herstellen lassen. Das lief dann mit Polen eine ganze Weile, ganz gut. Dann war ich in Jahnsdorf im Erzgebirge das erste Mal. Das lief auch mal für ein paar Saisons ganz gut. Aber es war nie das Gelbe vom Ei. Also es war nie, dass es wirklich sauber funktioniert hat, dass ich die Kommunikation als konsequent angenehm empfunden habe und dass dann jetzt auch hier lokal im Erzgebirge für mich auch der Preis wirklich so stimmt, dass ich das halten kann. Und bin dann durch Zufall für meine Tätigkeit für Coromantel damals, die haben wir jetzt verkauft, habe ich ja die neue Herrenlinie entwickelt eine Weile. Die haben in Eibenstock produziert. Und da bin ich vor 3 Jahren reingerutscht in die Produktion. Die hatten noch Kapazitäten. Mhm. Und das hat von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert. Und da bin ich dann geblieben. Also die Preise waren gut für den lokalen Standort. Und die haben immer recht spontan und zuverlässig reagiert. Die Truppe ist einfach auch super cool. Und das hat von Anfang an einfach gepasst. Und ich finde, eine Produktionsstätte, das wird vielleicht jeder andere noch professionellere Marke anders beurteilen, das muss passen. Ich persönlich bin da einfach eine Idealistin. Und wenn die Kommunikation nicht 100% stimmt, dann mache ich das nicht. Dann nähe ich lieber selber mal noch einen Teil zusammen. Ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ja? Es passt alles. Aber das war eine lange Suche. Ich meine, ich habe bestimmt 5 Jahre gesucht. Es war ein 5-jähriger Entwicklungsprozess. Und ich glaube, das können auch viele andere Marken auch unterstützen. Eine Produktionsstätte zu finden, eine gute Infrastruktur auch an Stofflieferanten zu finden, das braucht Zeit. Mhm. Und Geduld.
Du hattest das so ein bisschen schon angesprochen. Also es klingt immer mal wieder durch, dass es ja in Sachsen wirklich eine lange Textiltradition gibt. Mhm. Ich meine, man muss sich nur mal angucken. Der Beginn der industriellen Revolution in Deutschland war ja in der Nähe von Chemnitz mit der Garnspinnerei. Mhm. Aber mit dem Ende der DDR sind die meisten dieser Betriebe verschwunden und der Standort als Textilstandort hat einfach an Bedeutung verloren. Und wie man auch zum Beispiel in deinen sozialen Medien ganz gut verfolgen kann, wo ich da auch darauf aufmerksam geworden bin, hast du ja dich Anfang 2020 entschieden, einen Betrieb in Eibenstock zu übernehmen, nämlich in diese Situation herein, dass es eigentlich nicht mehr diese große Textiltradition gibt in Sachsen. Mhm. Wie kamst du zu der Entscheidung? Mhm.
Die ehemalige Besitzerin, ich darf ja den Namen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen, die ehemalige Besitzerin hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört. Die Frauen, die in der Textilindustrie hier, also in der vorhandenen noch Textilindustrie, in Anführungsstrichen, wenn man da von einer Industrie sprechen kann, ja. Das sind ja meistens wirklich kleine mittelständische Unternehmen jetzt, das war früher viel größer. Genau, also die hatte sich entschieden, aus Krankheitsgründen aufzuhören. Die sind meistens älter, genau. Also das sind meistens Frauen ab Anfang, also ab Mitte 40 aufwärts. Ich würde sagen, dass die meisten eigentlich schon jetzt auf die Vorrente zugehen. Und Frau, also die Vorbesitzerin hat gesagt, ich höre halt auf. Ich hatte gerade eine funktionierende Produktionskette gefunden und hatte mir dann einfach gedacht, das können wir so nicht im Raum stehen lassen. Das geht einfach nicht. Es würden 7 Frauen auf der Straße sitzen, die wirklich ein etabliertes Alter haben. Wo sollen die hin? Wo sollen die in dieser Region auch hin? Ja. Also die 2 Produktionsbetriebe, die es da noch gibt, die sind selber ausgelastet mit Mitarbeitern, die können sich das gar nicht leisten, noch einzustellen. Also gehen die dann da unten in den Einzelhandel. Und der Einzelhandel da unten, das sind auch nicht so moderne, coole Unternehmen, für die du jetzt unbedingt arbeiten willst, sondern das sind halt so, ja, also so Kick, Taco Fashion und ne, das ist halt wirklich die Einkaufsstruktur sieht dann noch anders aus. Und dann habe ich mich, das ging Holter die Polter und die Vorbesitzerin, das ist auch nochmal eine andere Kategorie von Frauen, die wollten das alles schnell, man muss ruhig, die haben so ihren Dickkopf und die sind auch ein bisschen zickig, wenn man da mal so persönlich sein darf und wir mussten uns ziemlich schnell entscheiden und ich habe noch Mitgesellschaft, also wir haben eine Kapitalgesellschaft gegründet und der Tobias, der investiert ja sowieso, also Tobias Redlin ist mein Mitgesellschafter und der investiert sowieso viel in Firmen und der fand das dann auch so gut, dass er gesagt hat, Mensch, das ist was Handwerkliches, das ist nicht so was Abstraktes und Modernes, was ich immer bisher irgendwie an Firmen unterstützt habe, sondern ich kann dort ablesen, was passiert hier eigentlich und es ist halt wirklich auch ein soziales Projekt ist vielleicht der falsche Wort, aber du musst das schon mit einem sehr, du musst empathisch sein und du musst das wirklich lieben und du musst da wirklich Leute unterstützen wollen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir auf plus minus null arbeiten, aber du hast nicht diese Gewinnspanne wie in anderen Produktionsbetrieben im Handwerk. Und also man muss es quasi lieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Und dann haben wir super schnell, er kannte sich sowieso gut aus, also wie gründet man eine Kapitalgesellschaft, wo es so kleine Fragen, Notar, bla bla bla, hin und her. Und dann haben wir in 3 Monaten, das ist für Deutschland echt hart, haben wir halt das über die Bühne gezogen. Und
das
haben,
ist wirklich schnell.
Das ist sehr schnell. Ich muss auch wirklich sagen, ich war im Januar erschöpft. Das war ein Marathon. Ich habe unglaublich viel gelernt. Am Anfang hatte ich mal so ein bisschen gezweifelt, jetzt mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich bin stolz, dass wir es durchgezogen haben. Wenn ich die Entwicklung jetzt bei meinen Mädels sehe, die Dankbarkeit auch sehe, Das ist schon krass, das zurückzubekommen. Also die waren alle froh, dass sich, klar hätten die sich orientiert und die hätten sich was anderes gesucht. Aber um welchen Preis? Also ich meine, die sind seit Jahren, unsere Vorproduktionsleiterin, die ist nur 2 Jahre älter als ich, die hat das richtig noch gelernt. Und die ist gelernte Schneiderin. Und das hat die sich auch für ihr Leben vorgestellt. Die will jetzt nicht woanders hin. Und die will da auch Entwicklung haben. Und für die anderen Ladies, die älter sind, die haben dort ihren Fahrtweg. Also sowas muss man ja auch mal mit berücksichtigen. Die haben dort ihre Familien, ihre Häuser, die haben ihr soziales Umfeld, ihre sozialen Strukturen. Das alles dann auch nochmal zu verändern. Die denken ja auch anders. Die sind nicht so eine Weltenbummler wie wir hier in der Großstadt, sondern die haben ja Eibenstock und die haben dort ihre Oma. Und die wohnen noch mit ihrer Oma wahrscheinlich auf demselben Grundstück. Und das war uns halt einfach wichtig, das zu erhalten und uns selber auch meine eigene Produktionsstrecke zu erhalten. Und wir hatten halt auch Bestandskunden. Also wir haben halt auch Bestandskunden mit übernommen. Und mit denen habe ich auch im Vorfeld lange telefoniert und für die wäre auch vielleicht nicht eine Welt zusammengebrochen, aber die haben auch gesagt, logistisch müssen die jetzt nochmal von vorne anfangen. Und wir konnten denen halt einfach, dadurch, dass wir es gekauft haben, haben wir den Arbeit abgenommen und haben uns aber auch Kunden gesichert. Und also es hat einfach alles ganz gut gepasst.
Du hast schon kurz angesprochen, dass du auch wirklich erschöpft warst. Ich meine, 3 Monate, das ist wirklich eine kurze Zeit, in der man sowas stemmt. Wenn du das jetzt weitergeben würdest an andere Leute, was sind so die größten Herausforderungen, auf die man sich einstellen muss?
Die größten Herausforderungen ist die Bürokratie in Deutschland. Also, dass du, wenn du dich jetzt entscheidest, du machst keine inhabergeführte Firma, sondern du gründest eine Kapitalgesellschaft. Und wir haben jetzt eine UG gegründet, das ist ja quasi die kleine GmbH.
Ja.
Die nimmt man jetzt nicht so wirklich ernst, aber wenn man auch mit einem kleinen Kapital arbeiten möchte, dass man in die Firma investiert, bietet sich das halt an. Und wir haben ja eine Vision, also daraus auch eine GmbH irgendwann zu machen. Und das war so diese größte Hürde, diese ganzen Unterlagen zusammenzustellen, zum Notar zu gehen, der Notartermin zu bekommen. Also das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, wenn du hier kurzfristig eine Firma übernehmen willst. Was wir telefoniert haben und wir haben dann hier in Leipzig den Notar Zapf, den haben wir bekommen und der hat das auch sofort unterstützt und hat uns noch dazwischen geschoben, noch vor Weihnachten. Also wir haben ja am 20.12. die Firma offiziell gegründet und das war so die allergrößte Hürde. Und was die allergrößte Hürde auch noch dazu war, übernimm einen Betrieb von jemandem, der den Betrieb schon lange hatte. Also diese Kommunikation, die Ängste abzufedern, das Misstrauen auszumerzen, dass er auch glaubt, dass wir auch jetzt um sowas so Kaufbeträge bezahlen. So. Oder dieses Loslassen, dass die Vorbesitzerin sich nicht mehr in diese Abläufe einmischt, dass sie dich als junge Nachfolgerin ernst nehmen. Die hat mir das schon zugetraut, aber einfach so dieses Loslassen, sich einmischen, auch zum Teil böse werden. Also es sind so menschliche Komponenten auch gewesen, mit denen Tobias und ich einfach auch nicht gerechnet haben. Und wo wir einfach hier auch in Leipzig und in der Modeszene und da, wo er auch herkommt, einfach sehr professionalisiert schon sind. Und das kennen wir so einfach nicht. Und das war für uns immer so eine Hürde, wo wir dachten, boah, also manchmal, ich kann jetzt einfach nicht, ich kann über diesen Käse, über diese Ängste nicht mehr reden. Wir wollen hier eine Firma übernehmen und wir sichern hier 7 Arbeitsplätze. Können sich mal bitte alle aufs Wesentliche konzentrieren. Also auf alle Fälle Bürokratie, Riesenthema. Wir mussten zum Glück, wirklich großes Glück, keinen Kredit aufnehmen. Ich glaube, das hätte uns am Ende noch mehr Kraft und Nerven gekostet. Und diese ganze zwischenmenschliche Komponente. Aber nur von der Vorbesitzerin, das war ziemlich hart. Die Mitarbeiter, das war für mich eigentlich jeden Tag irgendwie eine Belohnung, wenn ich die gesehen habe, dass die sich gefreut haben. Also das hat mir so ein bisschen Kraft gegeben, das auch weiterzumachen. Und dann aber auch als Gründerin hier in Leipzig mit einer bestehenden Firma und noch einer Festanstellung eigentlich und noch Kind, das war eine riesen Challenge. Also auch so als Mutter sich immer wieder, nein, die rechtfertigen musste ich mich nicht, aber dieses schlechte Gewissen zu haben, okay, jetzt hast du irgendwie die 3. Woche in Folge bis nachts spät gearbeitet, das war schon zum Teil eine große Belastung. Sich auch auf einen neuen Geschäftsmitgründer einzulassen, der auch anders tickt und anders arbeitet, sich da einzuschuffeln miteinander, ist ja auch erstmal ein Prozess und dem muss man ja Zeit geben. Und wir hatten diese Zeit einfach nicht. Also größte Challenge übernimmt keine Firma in 3 Monaten. Ich würde das nicht nochmal machen. Da bin ich blauäugig gewesen. Zum Glück waren wir so blauäugig. Ich würde es mit dem jetzigen Wissen würde ich nicht nochmal eine Firma so kurzfristig übernehmen.
Also das klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe, wirklich sehr beeindruckend auch. Also ich sitze hier immer, nick mit dem Kopf, bin die ganze Zeit so wie, oh mein Gott, ja, wow. Und jetzt nochmal so ein bisschen allgemeiner. Seit Beginn der 90er werden es ja immer weniger Nähereien, ne? Die eine, also es machen immer mehr textilverarbeitende Betriebe zu, schließen. Und nicht nur in Sachsen, sondern auch in ganz Europa, weil sich natürlich der enorme Preisdruck der letzten Jahrzehnte durch große Industriegiganten aus Asien dazu geführt hat, dass die lokale Produktion eher unwirtschaftlich wird. Mhm. Bis jetzt. Ich habe das Gefühl, vielleicht kannst du das bestätigen, kannst noch was dazu sagen, dass sich das gerade so ein bisschen wandelt. Und da ist natürlich meine Frage, warum der Schritt hin oder zurück zu einer lokalen Produktion?
Das ist eine total gute Frage, die uns als Unternehmer ja auch wirklich jeden Tag beschäftigt. Großes Glück haben wir gehabt, klingt jetzt hart, aber die Corona-Krise hat uns hier sehr viel Luft gegeben und sehr viel Potenzial. Weil einfach durch, also wir, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung aus der Textil, also von unserer Manufaktur aus reden, wenn du so einen Shutdown hast, dann, und alles stillsteht und du deine Zulieferer im Ausland hast, es funktioniert einfach nichts mehr. Das heißt, deine Firma ist vielleicht noch liquider, aber du bist nicht mehr liquide, weil alle dich nicht mehr beliefern. Ja. Und das ist halt der Vorteil, wenn du hier lokal arbeitest. Wir haben hier lokal einfach einen anderen Sicherheitsstandard, wie jetzt zum Beispiel in Italien. Wir haben eine andere Mentalität wie zum Beispiel in Italien. In Italien ist dann die Problematik irgendwie krasser gewesen als hier. Hier haben Betriebe noch ziemlich, also schneller reagiert, in abwechselnden Schichten zu arbeiten und einfach auf vielleicht auf so einer Low Base weiterzumachen. Aber sie haben weitergemacht. Das war nicht so der in der Produktion bei uns. Wir durften ja auch noch weiterarbeiten. Also das Handwerk durfte ja arbeiten.
Ja.
Und das war unser großer Vorteil hier, dass wir hier einfach, würde ich sagen, mental stärker gewesen sind, uns da auch durchzusetzen und weiterzumachen. Das hat uns nicht so das Genick gebrochen. Also das heißt, wir wurden hier beliefert und deswegen ist das auch der große Vorteil, sich hier lokal zu vernetzen und diese kurzen Transportwege auch auszunutzen. Also musst du dir mal vorstellen, wenn jetzt sowas wieder ist, oder ich kann auch einfach hinfahren und den Stoff abholen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn der DHL-Bote hier irgendwas ausliefern muss, dann ist das halt ein kurzer Weg. Der fährt vielleicht, die ganze Produktionskette ist hier vielleicht 600 Kilometer anstatt 1800. Und das sind einfach Tage, die in der Produktion mega wichtig sind. Und die sind auch für Unternehmen total wichtig, weil diese 3 Tage Verzögerung einfach Geld bedeuten.
Ja.
Und ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass ich kein Lokalpatriot bin, überhaupt nicht. Hätte es international eine Struktur gegeben, dann hätte ich das auch gemacht. Aber ich habe in dieser Zeit einfach verstanden, wie wichtig es ist, das Netzwerk dort, wo du auch arbeitest, für dich selber auch zu sichern. Es macht dir das Leben leichter und du erwirtschaftest in deine eigene Kasse und du unterstützt hier lokal einfach Betriebe. Warum soll ich denn 1800 Kilometer weit weg ordern, wenn ich das in 500 Kilometer Entfernung mache und sicher hier genauso diesen Betrieb? Also es ist eine Entscheidung. Für mich persönlich erstmal war es ja eine Entscheidung. Ich will lokal produzieren, weil es einfacher ist. Ich habe den Vergleich, es ist einfach einfacher. Es ist vielleicht nicht unbedingt jetzt die günstigste Variante, aber es ist einfacher und es gibt ihm mehr Lebensqualität. Zum anderen die Unterstützung. Und jetzt durch die Corona-Krise, glaube ich, haben das auch viele begriffen. Die haben einfach begriffen, wie wichtig das ist, dieses Netzwerk in der Nähe zu haben, um weiterarbeiten zu können. Und ich glaube, dass das Bewusstsein in viele Köpfe zurückkommt durch die Corona-Krise. Dann, finde ich, hat aber die nachhaltige Branche auch einfach einen guten Job gemacht die letzten Jahre. Es geht mehr durch die Presse. Es engagieren sich viele kleine wie große Blogs oder jetzt die Podcast-Thematik, die total im Trend ist. Es wird vermehrt aufgegriffen und Nachhaltigkeit in die Köpfe zurückgebracht. Endlich sind auch große Konzerne auf diesen Zug aufgesprungen und verändern ihre Produktionsketten und ihre Lieferketten. Das heißt, es kommt, dieses Bewusstsein kommt in diese Köpfe zurück. Und dieser Riesenkonsum des Kapitalismus, der hört irgendwie gerade so ein bisschen auf und die Leute kommen zurück zu kleinen Boutiquen. Es gründen sich wieder im Modebereich mehr kleine Boutiquen, inhabergeführte Boutiquen. In New York ist das ja irgendwie gang und gäbe. Und Entschuldigung, hier kommt es halt jetzt her zurück und ich habe das Gefühl, dass die Leute wieder wertschätzen, in eine kleine Boutique zu gehen, diesen persönlichen Kontakt. Es nervt die Leute nicht mehr so sehr, angesprochen zu werden, ob man ihnen auch helfen kann oder sie beraten kann. Die Anonymität hört auf. Ich finde, man redet wieder mehr miteinander. Mhm. Und ja, ich glaube, die Leute, also der Endkonsument, finde ich, wird bewusster. Mir ist es noch zu wenig, aber noch viel zu wenig. Aber ich finde, es tut sich was. Und ich bin so ein Typ, ich bin manchmal unzufrieden, aber ich bin auch total dankbar dafür, dass es einfach vorangeht. Und ich kann da auch nur die Community immer wieder auffordern, weiterzumachen an sie. Und Danke sagen an diese, also ich meine, Berlin mit den Fashion Changers und der Neonit. Und die haben einfach auch die Innertex einen riesen, krass guten, die machen einfach einen krassen Job. Also jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich die Szene auch immer mal gerne kritisiere. Aber ohne die gäbe es das alles gar nicht. Und ich hoffe, dass es weitergeht und dass es größer wird. Und ich muss vor allem sagen, was die Mode angeht, wir haben einfach so einen Riesensprung hin in Modernität gemacht. Das ist super cool. Und das ist natürlich auch beim Endkonsumenten angekommen, dass wir modern sind, dass wir mithalten können mit großen Konzernen, dass wir manchmal schon, dass sich große Konzerne vielleicht bei uns kleinen Designern auch was abgucken. Und Richtung Nachhaltigkeit sind wir einfach Piloten. Also das ist, und das ist super cool.
Also da muss ich dir wirklich recht geben, das sehe ich auch total, was ich zum Beispiel, was mir gefällt, das, was du jetzt auch machst, einfach so Wissen nutzt, was so ganz lange brach lag. Das eben auch, du hast ja auch so einen ganz hohen sozialen Anspruch, der mir persönlich oder der mich persönlich sehr anspricht, dass eben sozusagen das Wissen, was in dieser Region war, wertschätzt, dass es eben eine Wertschätzung auch für das Können dieser Frauen gibt. So, und dass es eben nicht ignoriert wird. Und natürlich, ja, also da passiert auf jeden Fall gerade sehr viel. Du hast die Corona-Krise schon gerade angesprochen. Da müssen wir natürlich auch kurz drauf eingehen. Ganz konkret, wie ihr das in eurem Betrieb erlebt habt. Was sich da in eurem Betrieb sozusagen, ich meine, das war ja wirklich kurz nachdem ihr den übernommen hattet. Und dann kommt gleich so ein ganz neues großes Ding, so eine neue große Herausforderung. Wie hat sich das für euch gestaltet im Alltag?
Also die erste Zeit war ganz entspannt, weil wir in der Modeproduktion ja auch hauptsächlich verankert sind. Da gibt's ja, du kennst das ja selber auch durch deine eigene Marke. Du hast halt einfach von November, also Oktober, November bis März produzierst du eigentlich so für Frühling, Sommer. Und diese Timeslots waren einfach gebucht und wir haben einfach weiter durchproduziert. Und das war, und ne, die Planung war im letzten Jahr, das heißt, die Stoffe wurden bestellt, das war ja alles, und es wurde alles geliefert und wir konnten einfach weiter produzieren. Ich habe Angst gehabt, weil ich nicht wusste, ob sie den Betrieb jetzt zumachen. Dann hieß es, das Handwerk darf weitermachen, dann waren wir erstmal erleichtert. Dann haben wir Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ich muss aber ehrlich sagen, wir sind auch ein bisschen entspannter drauf, was das angeht, weil bei uns, wie gesagt, das Durchschnittsalter relativ hoch ist. Viele leben noch mit ihren Eltern und auch kranken Großeltern zusammen. Das heißt, wir haben nicht mit einem jungen Publikum zu tun, was sich nicht zusammenreißen kann, abends Party zu machen, sondern die überhaupt Empathie und Rücksichtnahme in ihrem Leben fest verankert haben. Da mussten wir uns keine Sorgen machen, dass die sich nicht an Regeln halten oder dass die sich nicht an so ein gewisses Ausgangslimit halten. Wir haben ohne Mundschutz gearbeitet, möchte ich wirklich betonen, weil wir einfach, das sehe ich nicht ein, wir sind kerngesund gewesen, keiner war krank. Also da sind wir auch total reflektiert gewesen. Wir haben auf so eine Handhygiene natürlich geachtet, wir haben dann ganz schnell Desinfektionsmittel bestellt, dass alles immer so ein bisschen desinfiziert wurde. Worauf ich nochmal geachtet habe, ist, dass einfach durchgelüftet wurde. Also so die Basics im Alltag, die haben wir natürlich schon überarbeitet. Dann war es so, wir konnten weiter produzieren. Und das lief dann eigentlich bis jetzt sehr gut. Und für uns ist es so, dass jetzt die Nachwehe kommt. Also, dass du merkst, Italien hat einfach 2 Monate gefühlt nichts gemacht. Und dort lag auch wirklich die Produktion brach. Ja. Und wir produzieren gerade, also wir haben einen großen Neukunden, über den ich mich sehr freue. Das ist eine Marke aus Berlin, die machen Tennismode. Unglaublich schöne Produkte und ich bin total froh, dass wir die produzieren dürfen. Und die haben aber Materialien aus Italien. Und die wurden jetzt, wir haben einfach 1 Monat lang gewartet, bis wir die Stoffe bekommen. Und da haben wir jetzt nur die erste Farbe bekommen. Eigentlich sind 2 Farben, müssen wir produzieren. Und jetzt verzögert sich gerade alles. Weil ich meine, wir produzieren 1700 Teile, plan mal für 1700 Teile Stoff ein. Eine Produktion von so einem Stoff sagt man immer mindestens 4 Wochen. Ja. Und somit hat sich alles nach hinten verschoben. Und das hoffe ich jetzt nicht, dass uns das Genick bricht, Das wird es nicht. Ich bin da noch total positiv, aber es verzögert sich halt gerade alles. Und jetzt müssen wir im Alltag einfach Produktionsabläufe strecken. Also wir machen uns schon Sorgen, der Zuschnitt. Wir haben jetzt noch 4 Modelle zuzuschneiden. Mal so ganz, wir steigen jetzt mal ganz praktisch ein, ne? Ja. So wie genau. Es abläuft. So. Kommen wir die. Jetzt hat sie noch zu tun, jetzt muss sie noch 3 Teile zuschneiden. Streckt das mal bitte. Also meine Mitarbeiterin Angelika kümmert sich ja um den Zuschnitt. Ja. Streckt das mal bitte. Jetzt mit einmal hat die Zeit, wo sie vorher keine Zeit hatte. Mhm. Und das ist so ein. Und ja, also wir müssen Produktionsabläufe strecken. Wir machen jetzt keine Überstunden mehr. Das, was wir vorher hatten, das ist alles ein bisschen eingedämmt, was auch wieder ganz gut ist für die Mitarbeiter. Aber wir müssen im Moment einfach, Hauptthema bei uns ist strecken, strecken, strecken.
Ja.
Und das ist halt hart, ne? Ja. Und dann merkt man halt, dass die Kunden jetzt auch vor allem aus der Mode verhaltener ordern, weil die natürlich selber, der Absatzmarkt sich verändert hat. Die haben halt auch jetzt 2 Monate nicht, also wenn du im Direktvertrieb bist, viele nicht verkaufen können. Viele hatten jetzt den Online-Shop, das lief ja sehr gut in der Corona-Krise. Das höre ich ja von allen Kollegen, bei mir selber auch, das lief einfach. Aber es ist halt jetzt, ja, jetzt machen auch die Läden wieder auf und jetzt verändert sich das auch wieder. Also wir sind während der Corona-Krise in so einem ständigen Wechsel, in so einem ständigen Auf und Ab gewesen, das zieht an den Nerven. Ich finde, das hat bei den Kunden auch gelitten. Die haben alle schon noch Bock, aber die Arbeitsmoral hat sich verändert und das merkt man auch und alle sind ein bisschen desillusioniert. Das wirkt sich halt auch auf die Arbeit aus. Aber so allein diese Produktionsabläufe, das hat sich extrem verändert. Also auch wir nehmen ja zum Beispiel auch die ganzen Lieferungen nicht persönlich an. Die werden dann unten immer abgeliefert. Das sind Dinge, die müssen hochtransportiert werden. Ich meine, das sind bei uns alles nicht so eine Wege, aber es muss halt alles gemacht werden. Ne? Also die ganzen Abläufe, die haben sich schon sehr verändert und sind ein bisschen komplizierter geworden. Und das nervt halt einfach. Also wenn du, darüber bin ich auch extrem wütend, was hier passiert ist, dass einfach so auch ein bisschen mit kleinen und mittelständigen Unternehmen gespielt wurde. Und ne, natürlich sind diese Kredite irgendwie bla 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 hin und her, das steht alles im Raum. Aber auch da läuft es nicht reibungslos.
Ja.
Und ich meine, ich fand es im Vorfeld schon nicht gut, dass junge mittelständische Unternehmen wie wir zum Beispiel, die sich sagen, wir festigen lokales Handwerk, wir machen diesen Schritt, dass es da keine Förderstruktur von alleine gibt, dass man sagt, ey, wir sehen ja, die erwirtschaften ja auch. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir hier keine Umsatzsteuer bringen und keine Einkommenssteuer bringen. Das siehst du auf dem Blatt Papier. Und dass es da nicht so eine grundlegende Empathie in unserem Wirtschaftssystem gibt, eine Förderkultur, die sagt, wir unterstützen das jetzt einfach für 2 Jahre, ohne dass die einen Haufen Papierkram zu erledigen haben, weil die Wirtschaft hier angekurbelt werden muss, weil wir Arbeitsplätze sichern müssen. Das ist halt so ein großer Kritikpunkt, der mich unglaublich belastet, dass es keinen Weg gibt in die Bundesregierung. Deswegen finde ich diese Entwicklung auch so gut in Berlin, was jetzt gestartet wird, dass vermehrt auch darauf aufmerksam gemacht wird durch verschiedene Initiativen, dass die nachhaltige Szene auch finanziell stärker unterstützt werden muss durch permanente Kredite und Darlehen und nicht zurückzahlbare Förderung. Also das ist immer ein Riesensystem. Wie willst du eine Wirtschaft neu ankurbeln, neu ausrichten, wenn du kein Geld reinpumpst? In so viel anderen Mist wird irgendwie Geld reingepumpt, aber nur in unseren Berufszweig nicht. Hm. Und das, was wir machen, lokale Produktionsstätten fördern und nachhaltige Modeszene ausbauen, das sind einfach die zukunftsträchtigen Themen. Und das wissen alle. Und das hat halt die Corona-Krise 2 Monate zum Stocken gebracht. Und das ärgert mich ungemein, weil wir einfach 2 Monate in der Luft gehangen haben, was wird hier passieren, und diese Auswirkungen haben wir halt jetzt. Und das belastet uns alle extrem.
Ja.
Also da auch emotional bei der Stange zu bleiben und weiterzuarbeiten oder nicht hinzuschmeißen, also auch mal diese emotionale Komponente, nicht zu sagen, ich schmeiße es hier einfach hin, es hat sowieso alles keinen Sinn. Das ist schon jeden Tag, das strugglen wir schon dolle mit.
Ja.
Definitiv.
Genau, der Lockdown waren 2 Monate, die stillstehen, aber das hast du schon angesprochen, das wird sich jetzt über Monate, wenn nicht sogar Jahre, die Nachwirkungen dann ziehen, dass man sozusagen auch erstmal sehen muss, wie das alles läuft. Und du hast das gerade schon angesprochen, es ist auch eine hohe emotionale Belastung für dich und du machst da wirklich viel. Also du warst ja nicht nur schon Designerin, sondern auch mit deinem Label Maria Seifert warst du Unternehmerin.
Nee, ich bin nicht immer noch.
Bist du immer noch, genau. Du warst schon vorher Unternehmerin und bist jetzt sozusagen, hast diesen Betrieb auch noch dazu gewonnen. Hast auch noch eine Festanstellung, wie du gesagt hast. Wie Wie lässt sich das alles miteinander vereinbaren? Das ist ja wirklich viel.
Mhm. Ich finde, die Frage bin ich immer sehr dankbar, wenn sie einem auch mal von einer Frau gestellt wird. Weil, ja. Ne, ich finde, so eine Fragen stellen Frauen.
Genau.
Das ist.
Wie schafft man das?
Mir wird das nie von einem Mann gestellt. Und deswegen erstmal danke für diese Frage. Ich finde das immer so ein großes Kompliment, wenn einem die Frage mal gestellt wird. Zeit ist ein Riesenthema. Du brauchst ein gutes Zeitmanagement. Und ja, akzeptiere das, was auf der Strecke bleibt. Bei mir ist ja nicht nur so, dass ich beruflich viel zu tun habe, sondern ich mache auch noch unglaublich gerne viel Sport und habe ja auch noch ein Kind. Und ich musste lernen, mir alles einzutakten. Also die Festanstellung zum Beispiel auf so ein vertragliches Mindestmaß von 18 Stunden nur noch läuft. Und das erstmal, dann Textilmanufaktur, ja, habe ich im Moment. Ich darf zum Glück von zu Hause aus arbeiten. Ich bin einmal die Woche dort und das reicht auch. Ich bin stolz auf die Mädels, die haben ihre Strukturen. Also da auch nochmal die Eingangsfrage, die du vorher hattest, wenn du was übernimmst oder was aufbaust, gute Struktur. Das Thema hatten wir beide ja auch schon bei deiner beruflichen Entwicklung, wo du gesagt hast, nee, du hast dich was gegen etwas entschieden, weil es einfach keine gute und professionelle Struktur war. Kann ich nur unterstützen. Professionelle Struktur, Empathie, Ehrlichkeit. Das Team muss von alleine funktionieren.
Ja.
Und da bin ich zum Beispiel am Anfang, als ich übernommen habe, immer wieder gegen eine Mauer gelaufen, weil die Vorbesitzerin, so kannst du nicht arbeiten. Du musst die doch hin und ne? Du musst sie kommandieren. Ich so, nee, so arbeiten gehört ihr nicht mehr. Das Team muss funktionieren. Und nur wenn die alleine arbeiten können und vor allem auch wollen, sie müssen es wollen, dann ist das gut und dann funktioniert das auch. Und sie müssen den Respekt vor mir in dem Fall auch haben mit dem, also Respekt, ja, aus so einem Wissen resultiert, dass ich mich hier um ganz viele Sachen kümmere, um die sie sich nicht kümmern. Also, dass sie das eher nicht sehen, ich bin die Chefin, das muss ich denen auch noch ein bisschen austreiben, das fällt schon ab und zu mal, ne? Dass ich sage so, ja, okay, das wissen wir jetzt alle, aber wir müssen da nicht näher drauf eingehen, sondern wir machen hier eine Arbeitsteilung. Wenn ihr nicht produziert, verdiene ja ich quasi auch mit dem Betrieb kein Geld und ich selber auch nicht und ich kümmere mich aber dafür um alles Rechtliche, ums Marketing, um die Steuerabwicklung so. Also ein Tag Alpenstock und dann sehr viel Nacharbeit hier, ja, also ich sitze durchs Kind zum Glück stehe ich ja ab früh um 6 auf. Die geht ja im Moment früher zur Schule und dann hocke ich eigentlich ab früh um 7 am Rechner und mache was. Habe bei meiner Festanstellung das auf 3 Tage runter reduziert. Durch den Lockdown hatte ich mehr Zeit und in dieser Zeit musste ich mich sehr viel um die Textilproduktion kümmern, was einfach mir so ein bisschen, also mir war es ja nie langweilig beim Lockdown. Ich war eher dankbar, weil ich mich um das andere mehr kümmern konnte. Und die Marke habe ich ein bisschen runter reduziert. Also aber das ist ja auch das Gute, das übernimmt ja jetzt die Textilmanufaktur. Ne? Da, also die verpacken mir, habe das große Glück mittlerweile, die produzieren für mich, ich hole das dort ab, das liegt alles verpackt da. Ich räume das hier in meine Schränke. Und die Zukunft wird auch sein, dass die auch Bestellungen bearbeiten und versenden. Da arbeiten wir bei dran. Also sprich, mit der Eigenmarke läuft, also mit Maria Seifert, läuft das einfach total entspannt im Moment, muss ich mal wirklich sagen. Also ich hatte wahnsinnig viel Gehassel noch vor ein paar Jahren. Im Moment ist das total gut. Also jetzt könnte ich langsam mal wieder drüber nachdenken, auch mal neue Kollektionsteile zu entwickeln. Ich habe ja eine Basic, eine Capsule. Also ne, ich mache ja nicht jede Saison neue Sachen. Das ist auch gar nicht am Markt gefragt.
Ja.
Ich finde das eher modern, da auch eine Basic-Linie zu entwickeln. Genau, also von daher ist es entspannt. Aber es ist schon, mein Tag ist straff durchgetaktet. Und ich muss eher lernen, mir Freiheiten zu geben. Also dass ich wirklich mal sagen kann, so okay, es ist jetzt hier um 12. Ich habe gerade mal keine Lust, eine halbe Stunde was zu machen. Ich setze mich jetzt auf den Balkon und trinke mal noch einen Tee oder einen Kaffee oder lese mal noch 3 Seiten. Das ist so eine Sache, das kommt halt zu kurz. Aber eigentlich, man schafft das. Mit einem guten Zeitmanagement, mit Durchsetzungsvermögen schafft man das. Also das war bei der Festanstellung dann noch so, dass die mehr Stunden wollten. Klar, ich habe ja auch Vertriebserfahrung. Und ich bin ja da in der Festanstellung quasi auch im Verkauf und im Einzelhandel tätig. Und diese Erfahrung wollen die sich natürlich auch zunutze machen. Und da auch zu sagen, nee. Also einfach zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich bleibe bei diesen wenigen Stunden. Das war auch ein Lernprozess und das ist auch wichtig. Also du musst für dich einfach genau wissen, was willst du? Bist du ein Arbeitstier, ja oder nein? Also das ist mit 2 Firmen und einer Festanstellung und Kind, da bist du ein Arbeitstier. Und willst du dein Leben so ausrichten? Das ist eine Entscheidung und ich habe die Entscheidung getroffen und damit löst du schon ganz viel. Also wenn du die Entscheidung getroffen hast und du einfach Jobs machst, die fast wie deine Freizeit sind, dann ist eigentlich alles gut. Aber du brauchst einfach echt eine gute Struktur und du musst es wirklich wollen.
Ich sitze hier, ich nicke. Ich finde, du hast wieder ganz viele wichtige, auch schöne Sachen gesagt. Einerseits mit deinem Betrieb, dass du eben deinen Arbeiterinnen auch so einen Vertrauensvorschuss natürlich geben musst, damit die auch selber motiviert sind, um auch ihre Arbeit natürlich nachgehen zu können. Auch dieser Wandel in so Unternehmensstrukturen. Aber auch eben, was ganz wichtiger Punkt ist, den man, glaube ich, oft vernachlässigt, dieses sich auch mal selber Grenzen setzen, dahingehend, dass man auch Pausen macht, dass man auch wirklich sich selber diese Pausen nimmt, um eben nicht auszubrennen.
Und das musste ich wirklich hart lernen. Also als wir den Betrieb jetzt übernommen haben und dann war ja das Weihnachtsgeschäft noch, also sowohl in der Festanstellung das Weihnachtsgeschäft als auch bei meiner Eigenmarke und dann haben wir den Betrieb übernommen. Du musst auch akzeptieren, dass es eine Zeit gibt, wo du durchhalten musst, wo du dir keine Freizeit gönnen kannst. Und du wirst aber später dafür belohnt. Und das musste ich lernen. Also ich musste lernen, dass es das gibt, dass ich nicht immer so viel arbeiten werde, sondern dass ich irgendwann dafür belohnt werde. Und diese Belohnung kam jetzt. Zum Glück, wie gesagt, hatten wir auch so ein bisschen diesen Lockdown. Aber als dann so diese ganze Bürokratiekrempel durch war, ne, dieses mit der Firma auch, dieses, bist du in das Steuerbüro eingearbeitet, bis das rechtlich alles geklärt ist. Das musst du, du musst so viel machen in Deutschland. Das ist unglaublich. Bis diese ganzen, bis alle Mitarbeiterinnen bei der Krankenkasse angemeldet sind, bis das Lohnbüro 1a funktioniert. Da immer hier und dort und dann musst du dort und dann bleibt die Umsatzsteuerabrechnung auf der Strecke und dann musst du dort noch Unterlagen. Also es kommt jeden Tag ist irgendwas. Und jetzt langsam wird Luft, also jetzt haben wir eine Struktur uns erarbeitet, die langsam funktioniert und darauf muss man hoffen. Also man muss wirklich, ich finde auch als Unternehmerin, du musst die Hoffnung haben, dass es besser wird. Dass du musst wirklich daran arbeiten, dass es besser wird. Und du musst dir auch sagen, es muss besser werden für dein Privatleben, weil du kannst das nicht jahrelang so machen, wie wir das oder wie ich das in dem letzten halben Jahr gemacht habe. Das geht einfach nicht. Ich habe Lust auf ein Privatleben, ich habe Lust auf mein Kind, ich habe Lust auf meine Freunde. Und damit habe ich mich dann einfach lange auseinandergesetzt und auch da wieder Entscheidungen treffen. Mir ist es super schwer gefallen, das Telefon nicht zu beachten. Und erst jetzt langsam, so seit einem Monat funktioniert es, dass ich am Wochenende mein Telefon kaum angucke. Und dass ich, wie gestern zum Beispiel, habe ich einen Tag im Bett gelegen und habe Filme geguckt. Und das Coole ist, dass ich dann im Bett liege und Filme gucke und weiß, ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Ich darf das explizit und ich muss es machen.
Du hast dir das verdient.
Ja. Also geht's. Ich finde, jeder, auch der nicht so viel arbeitet, hat sich das auch verdient. Aber ich muss einfach für mich ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Wenn du so viel arbeitest wie ich, hast du einfach manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn du mal nichts tust. Und das war für mich der springende Punkt. Das habe ich irgendwann erkannt. Und dann dachte ich mir, ey Maria, das ist kurz, also für mich kurz Gefühl vom Burnout. Und das möchte ich nicht. Mein Leben soll aus Arbeit, Privatleben, so soll mein Leben aus. Ich habe mir einfach eine Vorstellung von meinem Leben gemacht, wie ich die haben möchte. Ich muss da noch weiter dran arbeiten, aber mein Traum war einfach, ich möchte beruflich erfolgreich sein, ich möchte Mutter sein und ich möchte ein Privatleben haben. Und man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ne? Also das ist mit 38, als Frau mit diesem schlechten Gewissen zu strugglen, ich habe es immer noch nicht geschafft quasi. Das war schon hart und jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt ist alles gut. Jetzt baue ich das hoffentlich aus und ich hoffe, dass wir die Firma gut hinbekommen, dass sich das alles etabliert und dass sich ganz viel Ruhe und Routine einschleift, dass wir produzieren, unsere Kunden haben, jeder ins Wochenende gehen kann und alles irgendwie cool ist und Strukturen da sind, wenn einer in Urlaub geht und keiner irgendwie einen halben Herzinfarkt bekommt, wenn mal wieder irgendwas nicht funktioniert. Also daran arbeiten wir gerade. Keinen Herzinfarkt bekommen, wenn was nicht funktioniert. Und ich glaube, die größte Erkenntnis war einfach, beim ersten Drama, das Drama hört auf. Das zweite Drama hört auch auf und das dritte hier draußen, also zu lernen, dass die ganzen Dramen aufhören und dass solange dich keiner schlägt oder nicht böse zu dir wird, ist alles gut. Es hört irgendwann auf, jedes Problem wird irgendwann gelöst. Hauptsache, man kämpft sich durch. Das war so die größte Challenge. Und mich haben aber die letzten Jahre auch alt gemacht im Kopf. Also es ist schon, ich bin schon so ein bisschen, ich muss mir wieder jetzt mehr Input geben, auch noch frisch und jung im Kopf zu bleiben. Es ist, also ich habe, also meine, es hat schon gelitten. Also meine innere Einstellung zum Leben und zu den Menschen hat schon gelitten. Sehr. Aber ich bin auch dankbar dafür. Also ich habe unglaublich tolle Frauen kennengelernt. Wie gesagt, das ist mir immer super wichtig. Ich will, dass es Frauen im Job einfach gut geht. Und wenn ich sie einen kleinen Teil damit inspirieren kann, dann freut mich das. Und ich habe aber mit meinem Mitgesellschafter, das möchte ich auch betonen, einfach einen sehr modernen Mann, der Frauen im Business sieht, der Frauen im Business will und der das von Anfang an nicht nur emotional unterstützt hat, auch mit seinem Talent und auch mit seinen Kontakten und auch finanziell. Das muss man auch sagen. Das ist, wenn du alleinerziehende Mutter bist, bist du nicht finanziell so gut aufgestellt, wie wenn du ein Mann bist, der keine Familie hat und der einfach jahrelang irgendwie durcharbeiten konnte, ne? Und der auch beruflich sehr erfolgreich gewesen ist. Wir Frauen haben es in dem Bereich, wenn du nicht aus einer Familie kommst mit, also gut, meine Familie ist finanziell relativ gut gestellt, aber was ist, wenn sie dich damit nicht unterstützt? Also ich habe auch ich habe bei null angefangen. Ich hatte wirklich nichts. Und am Anfang habe ich auch reingepuffert privat, ne, in die eigene Firma und so. Und das war schon eine harte Zeit. Also zum Thema so Beruf, was du vorhin noch gefragt hast, ich würde es nicht normal machen. Also ich würde es ums Verrecken, entschuldige meine Ausdrucksweise, nicht nochmal machen. Ja, aber ich glaub fest daran, dass ich irgendwann ganz stolz drauf sein werde.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Das ist wirklich, also jetzt unser Gespräch, das war wirklich so vollgepackt. Also ich kann persönlich nur sagen, ich habe ganz viel mitgenommen. Es war wirklich super spannend, auch einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen, in dem, was du so machst. Du hast es kurz angedeutet, vielleicht magst du noch ganz kurz was dazu sagen, was eure nächsten oder deine nächsten beruflichen Ziele auch sind.
Ja, also wir werden an die Textilmanufaktur, wenn wir eine Eigenmarke anschließen, das hatte ich dir ja eingangs auch schon gesagt, genau, und das wird eine Herrenmarke sein, also wir werden selber Mode produzieren für Männer und darauf freue ich mich ganz doll und der Tobias freut sich da auch ganz doll drauf, das ist unser nächstes Ziel. Genau, und da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, weil ich jetzt mittlerweile, was so Markenentwicklung angehe, ja auch vielleicht kein Vollprofi bin, aber routiniert. Und ich merke jetzt schon in der Anfangszeit, wie entspannter das läuft und da freue ich mich einfach riesig drauf. Beruflich meine Marke, ich möchte wieder mehr an meiner Eigenmarke arbeiten und die weiter etablieren und weiter ausbauen. Wir werden uns mit dem Thema Preise mehr auseinandersetzen. Also wir arbeiten im Moment sehr stark daran, was sind gute Preise für den Endkunden, was kann jetzt auch durch die Corona-Krise der Kunde sich leisten. Also dieses Preisbuilding ist für uns gerade ein Riesenthema, auch es interessiert uns auch total. Ja. Da wollen wir jetzt verstärkt dran arbeiten, also sowohl in der Textilmanufaktur als auch, ne? Und Textilmanufaktur auch nochmal Preisgeschichte. Wir mussten, oder die Vorbesitzerin hat einfach preislich nicht besonders gut gearbeitet. Und die Kunden haben sich daran gewöhnt. Und Zukunft bedeutet für uns jetzt einfach, Preisstrukturen den Kunden zu erklären und vielen die Kommunikation zu geben, sie A nicht zu verlieren, aber ihnen auch zu erklären, wir möchten hier Arbeitsplätze sichern. Und wir müssen das modernisieren, wir müssen das auf einen preislichen Wert heben, der heute einfach wichtig ist. Wir bezahlen, also hattest du das ja auch vorhin auch mit den Produktionsstätten international erwähnt und was die immer noch nicht faire Bezahlung angeht. Und da möchte ich auch nochmal betonen, wenn Kunden hier mit uns über Bekleidung reden und die sagen dann, Mensch, ihr produziert doch schon lokal, ne? Ich kämpfe hier und das ist auch meine Zukunft, ich kämpfe für die Mädels auch um einen neuen Mindestlohn. Und deswegen versuchen wir auch mit den Kunden in die Gespräche zu gehen und wir müssen die Preise anheben, damit sich auch für unsere Mädels was verändert. So ehrlich möchte ich auch sein, wir können lokal uns nicht mehr leisten als einen Brutto-Mindestlohn von 9,35 Euro, der gerade aktuell ist. Und an alle Konsumentinnen und Konsumenten da draußen, fragt euch mal, ob ihr für 9,35 Euro brutto arbeiten gehen wollt, bei den Lebenserhaltungskosten, die wir hier in Deutschland haben. Und wir wollen eine Perspektive und wir wollen diese Perspektive alle haben. Alle wollen mal in Urlaub fahren, alle wollen sich mal was kaufen. Und die Textilbranche muss einfach aufwachen. Die Produktionspreise müssen steigen und wir müssen runter von Gewinnmargen. diese, ne, ich kann den Einzelhandel verstehen, die brauchen die Gewinnmargen, aber wir müssen alle ein Stück zurücktreten, damit wir uns irgendwie in der Mitte treffen und dem Endkonsumenten oder der Endkonsumentin, das klingt immer so ein bisschen hart, oder der den Konsumenten eigentlich ein faires Angebot machen, was nachvollziehbar ist und wo sie auch, oder wo sie sagen, ja, das bin ich bereit auszugeben und wir kurbeln damit die Wirtschaft an und dann haben am Ende alle was davon. Und ich finde das, und ich hoffe halt auch, dass die Unternehmer, die sich hier in Leipzig auch zusammenschließen, daran möchte ich auch in der Zukunft arbeiten, dass wir stärker in die Kommunikation gehen, noch transparenter werden mit den Kundinnen und dass wir also als Unternehmer und die miteinander arbeiten, transparent und vernünftig miteinander umgehen und vor allem ehrlich in eine Kommunikation gehen, die manchmal anstrengend ist. Und am Ende bitte aus dieser Kommunikation rausgehen mit einer Lösung. Wir müssen unser eigenes Miteinander in der Arbeit verändern. Es muss netter werden, es muss empathischer werden, es muss einfach schöner werden. Und daran arbeiten wir wirklich im Moment proaktiv. Und und ich komme langsam so ein bisschen runter davon, dass ich dafür ausgelacht werde. Und mittlerweile, zum Glück durch die Corona-Krise, werde ich nicht mehr ausgelacht. Also man sagt jetzt selten nur zu mir, du bist eine Idealistin oder eine Träumerin oder so. Es wird sich verändern und wir werden unseren Teil dazu beitragen und ich kann nur alle ermutigen, verändert es auch. Weil wie vorher weitergehen kann es nicht. Wir müssen das hier alles umkrempeln.
Vielen Dank für dieses schöne Schlusswort und das inspirierende Interview.
Vielen Dank für deine tollen Fragen.
Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro nachhaltige Projekte finanziert, vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Mach die Welt grüner bei der Umweltbank.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von der Umweltbank. Mein Geld macht grün.